Bevor ich da einsteige, möchte ich noch beten. Lieber himmlischer Vater, wir wollen dir danken im Namen unseres Herrn Jesus Christus, auch wieder für diesen neuen Morgen, für diesen neuen Tag. Und ich danke dir, dass wir noch in Freiheit und in Frieden uns zusammenfinden dürfen, dass wir in aller Ruhe uns auch Gedanken machen dürfen über dein Wort, über deine Gedanken, die du mit uns hast. Ich danke dir auch, dass du jedes Einzelne hier im Raum jetzt segnest in diesen Tagen. Schenk du jedem, was es braucht. Es geht um die Erbauung von uns allen, dass wir im Glauben, im Vertrauen auf dich gestärkt werden dürfen, dass wir unsere Sinne und unsere Gedanken neu ausrichten dürfen an dir und an deinem Wort. Ich möchte dir jetzt danken, dass du Gnade gibst zum Reden, aber auch Gnade zum Hören. Wir rechnen mit deinem Wirken, mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Amen. Es geht heute Morgen um das Herz. Und das Herz steht ja auch in einem sehr zentralen Zusammenhang mit unseren Gedanken. Ich habe hier so ein paar Beziehungen aufgezeigt. Wir haben also einerseits das Herz, ich werde dann noch erklären, wie wir das einordnen können in Bezug auf Seele, in Bezug auf Geist. Friedwald hat vorhin gesagt, du hast die Seele an oberster Stelle gesetzt. Das ist nicht mit Absicht insofern, dass die Seele über dem Geist steht, es ist genau umgekehrt. Ist klar, der Geist steht über der Seele und die Seele sollte sich dem Geist unterordnen. Es geht hier also nicht um eine Reihenfolge, sondern es geht hier um ein Stück weit zu zeigen, wie komplex das Thema ist. Wir haben also unsere Gedanken, aber Gedanken sind nicht gleich Herz und Herz ist nicht gleich Seele. Allerdings hängen die Gedanken natürlich mit der Seele zusammen, auch mit dem Herz, selbstverständlich auch mit dem Geist. Die Gesinnung ist auch ein wesentlicher Aspekt. Die Gesinnung würde ich jetzt mehr dem Herz zuordnen als der Seele, aber auch der Geist hat eine Gesinnung. Empfindungen sind natürlich eigentlich mehr eine Sache der Seele, aber auch das Herz hat gewisse Empfindungen. Die Empfindungen sind sehr stark mit der Seele verknüpft und das hat natürlich auch Einfluss auf das Herz, hat Einfluss auf die Gedanken, ebenso der Verstand. Es gibt einen Verstand der Seele aus meiner Sicht und einen Verstand des Geistes. Manchmal hören wir von Leuten, die sagen, ja, Verstand ist eine Sache des Geistes. Wenn es zum Beispiel heißt in der Bibel, vertraue auf den Herrn und stütze dich nicht auf deinen Verstand, dann wird bei mir deutlich, das Vertrauen auf den Herrn ist absolut eine Sache des Geistes, während dem eben der natürliche, menschliche Verstand, der sagt mir manchmal gewisse Dinge. Also ich darf kurz hier ein Beispiel erwähnen, als ich berufen wurde in den vollzeitlichen Dienst. Da hat mir ein Bruder hat mir gesagt, Daniel, du solltest in den vollzeitlichen Dienst, aber er hat mir keine Stelle angeboten. Er hat auch nicht gesagt, ich zahle dir dann ein Gehalt. Und damals waren alle vier Kinder noch zu Hause. Und für mich war vom Verstand her, war das eigentlich klar, das kann eigentlich nicht gut gehen. Also wie soll ich im vollzeitlichen Dienst ohne Festanstellung für den Herrn wirken und meine vier Kinder noch ernähren, meine Frau? Irgendwo hat mir der Verstand gesagt, das geht schief. Aber ich merkte, hier war ein Reden des Geistes und ich hatte auch keinen Frieden mehr, als ich dachte, ich mache das nicht. Ich spürte, ich muss es machen, aber mein natürlicher Verstand hat gesagt, das funktioniert nicht. Und deshalb empfand ich meine Entscheidung, in den vollzeitlichen Dienst einzutreten, vom menschlichen Verstand her als absolut verrückt. Ja. Und habe aber irgendwo gemerkt, das ist der Wille Gottes. Und das Schöne ist, das darf ich jetzt 10 Jahre später sagen, der Herr hat uns immer versorgt. Ich konnte immer alle meine Rechnungen bezahlen und das ist schon etwas Einmaliges. Also der Verstand der Seele hat mir gesagt, das geht nicht, aber durch den Glauben habe ich meinen natürlichen Verstand dem, ich sage jetzt mal, dem Glauben untergeordnet, dem Vertrauen untergeordnet. Aber man kann natürlich aus meiner Geschichte nicht schließen, also nicht folgenden Schluss ziehen und sagen, ja, weil jetzt Daniel das so erlebt hat, darf ich jetzt einfach immer Dinge wagen, die völlig verrückt sind, und mach dann das einfach. Für mich ist immer entscheidend, ist ein Auftrag da, ein Auftrag von Seiten des Herrn. Also das ist ganz wichtig. Also das Herz spielt eine Rolle in Bezug auf die Gedanken. Ich möchte das dann im Laufe des Morgens auch noch erklären. Zuerst will ich aber noch einige Dinge zu meiner Webseite sagen, weil ich da, mal schauen, was jetzt wieder kommt. Vorhin war es da. Moment. So, wer meine Webseite nicht kennt, man findet sie unter bibelwissen.ch. Die Zeile oben ist eine Weiterleitung, also einfach, wer da mal hineingehen will, unter bibelwissen.ch. Da findet man auch sehr viele Grafiken, die ich jetzt noch zeigen werde. Die kann man dann natürlich vom Internet her auch ausdrucken und verteilen. Verkaufen darf man sie nicht, weil sie mein geistiges Eigentum sind, aber verteilen dürft ihr sie gerne, wenn es im Hauskreis eine Hilfe sein kann oder wo auch immer. Ich möchte hier mal zeigen, was man hier machen kann. Also man kann hier in die Bibel gehen und irgendein Buch ansteuern. Ich nehme jetzt mal Römer 5 und dann gehe ich in das Kapitel 5 und da nehme ich dann den Vers 5, wo das schöne Wort steht. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Am oben stehen die Grundtexte, also das Griechische. Wenn jemand ein bisschen Interesse hat am Griechischen, kann er das hier nachschauen. Aber für alle diejenigen, die keine Ahnung vom Griechischen haben, haben wir hier auch eine Hilfe. Wir haben erstens einmal verschiedene Übersetzungen, die man hier vergleichen kann. Hier unten ist zum Beispiel die Übersetzung von Heinz Schumacher und auch die Fußnoten von Heinz Schumacher sind hier entsprechend mit den Nummern drin und das ist sehr interessant. Bei der Luther-Übersetzung gibt es die sogenannten Strong-Nummern und die Strong-Nummern sind sehr hilfreich, weil man dann schauen kann, was steckt für ein griechisches Wort dahinter. Also wenn ich jetzt zum Beispiel beim Herz nachschaue, das ist hier das Herz und das hat die Nummer 2588, dann kann ich hier draufklicken und dann sehen wir, Herz heißt im Griechischen Kardia. Das schreibt man so und dann kommt meistens hier auch eine Erklärung, was man darunter verstehen kann und wie es auch sonst noch übersetzt wird. Jetzt beim Herz gibt es keine alternativen Übersetzungen, aber es gibt da bestimmt auch andere. Ich sage jetzt mal, der Geist zum Beispiel, kann ich hier auf den Geist klicken, dann ist das das Wort Pneuma und Pneuma ist eigentlich das gleiche Wort wie Wind. Das kann man in der Bibel nachlesen und wenn man dann hier die Stellen anschaut, wo der Geist überall vorkommt, dann wird man dann mal feststellen, dass sowohl im Griechischen als auch im Hebräischen der Begriff Geist und Wind das gleiche ist. Und dann gibt es hier einfach noch Erklärungen eben zum Begriff Wind und zum Begriff Geist. Manchmal wird es auch mit Odem übersetzt oder mit Hauch. Also man kann hier eine Fülle von Informationen finden, wenn man die einzelnen Bibelstellen ansteuert. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit. Ich kann hier zum Beispiel untersuchen, einfach Herz eingeben und dann sehe ich zuerst einmal, welche hebräischen Wörter zum Teil mit Herz übersetzt wurden, nämlich Leb, Lebab, dann gibt es da Cheleb, wobei das eigentlich besser mit Herz zu übersetzen ist. Hier, das wurde es einmal mit Herz übersetzt, aber eigentlich ist es Fett. Ja, und Racham ist mehr Barmherzigkeit und Mutterleib, wurde aber auch einmal mit Herz übersetzt. Man sieht also bei diesen Zahlen hinter den deutschen Übersetzungen auch, wie es meistens übersetzt wurde und was meistens auch zutreffend ist. Dann hat es bei den Begriffen, gibt es auch unten immer auch verwandte Themen. Und wenn ich dann einmal schauen möchte, was interessiert mich hier, dann kann man hier also einerseits in ein Seminar hineingehen mit ganzem Herzen. Und dann findet man hier Seminarvorträge in schriftlicher Form und hier unten auch als MP3. Da kann man also diese Vorträge auch als MP3 herunterladen und bei sich zu Hause kann man die dann auch hören. Was ich jetzt noch möchte, ist ein bisschen etwas über den Aufbau des Menschen zu sagen. Dazu gehe ich hier. Gebe mal Mensch ein und dann sehen wir im Hebräischen Adam, im Griechischen Anthropos und hier habe ich Aufbau und Werdegang des Menschen. Und Watchman Nee hat ja für den Aufbau des Menschen drei konzentrische Kreise genommen. Der äußerste Kreis ist dann eben der Leib, über den Leib sehen, hören, riechen, tasten und fühlen wir dann. Die Seele ist innerhalb des Leibes, haftet auch am Leib, ist verbunden auch durch das Blut, gemäß biblischer Information. Und da sind dann eben Gefühle, Verstand und Wille vorhanden, wobei natürlich der Geist auch einen Wille hat, das ist keine Frage. Dann gibt es beim natürlichen Menschen auch einen Geist, allerdings ist dieser Geist beim natürlichen Menschen, der nicht wiedergeboren ist, ist er sehr schwach und man könnte ihn auch als glimmender Dolch bezeichnen. Ihr könnt die Grafik dann auch, man kann die also im Internet dann auch ausdrucken, das ist keine Frage. Und dann beim wiedergeborenen Menschen passiert Folgendes. Da ist es also so, dass durch den Geist Gottes, der in uns hineinkommt, wird ein neuer inwendiger Mensch gezeugt und geboren, das ist dann eine Christuszelle, das ist der Christus in uns, das ist der Geist Christi und der ist aus Gott geboren und gezeugt und der kann nicht sündigen. Dieser neue inwendige Mensch, der kann nicht sündigen. Allerdings, unsere Seele kann sehr wohl sündigen. Und der Prozess der Heiligung besteht eigentlich darin, dass die Seele je länger, je mehr lernt, sich dem Geist unterzuordnen. Und das sieht dann grafisch so aus, der Geist, der neue Mensch, wirkt auf unseren menschlichen Geist und heiligt ihn. Und der Geist, unser Geist, wirkt durch die Impulse des inneren neuen Menschen wirkt er dann auch auf die Seele. Und das führt dazu, durch den Einfluss des Geistes löst sich die Seele langsam vom Leib ab. Ich habe jetzt das hier so grafisch dargestellt. Wie kann man das an einem Beispiel deutlich machen? Also jetzt, wenn ich nochmal mein Beispiel von vorhin nehme, dann ist es ja so, dass ich gespürt habe durch einen Einfluss, jetzt muss ich einen Schritt tun, der total gegen meinen Verstand spricht und dann unterordnet sich die Seele diesbezüglich unter den Geist und haftet dem Geist an. Aber das ist ein Werdeprozess, der eben eine gewisse Zeit andauert und das Ziel ist, dass dann die Seele am Schluss sich ganz an den Geist heftet und auch sich so dem Geist unterordnet. Und ich sage jetzt mal, wenn dann der Leib gestorben ist, das Fleisch gestorben ist, dann ist die Seele, hat sich dann ganz abgelöst und haftet dem Geist an. Die Seele ist dann endgültig erlöst und hat auch das unauflösliche Leben. Das ist eben ein Werdeprozess. Aber das wäre jetzt ein Thema für sich. Ich wollte eigentlich nur mal zeigen, damit wir hier die Zusammenhänge ein bisschen sehen, wie man auch den Mensch darstellen kann. Es ist natürlich nur ein Bild, ist nur ein Modell und in Wirklichkeit ist das Ganze ein bisschen komplexer. Was jetzt vielleicht aufgefallen ist, wo ist jetzt hier das Herz? Ja, das Herz ist ja in dieser Grafik nicht drin und ich habe mal versucht, möglichst viele Begriffe aus der Bibel über das Herz nachzuschauen nachzulesen, und eine örtliche Zuordnung ist nicht ganz einfach. Ich habe dann hier eine mögliche Definition des Herzens. Es ist ja so, unser Leib hat ja ein Herz, das ist die Pumpmaschine hier drin. Und ich glaube, dass die Seele eben auch ein Herz hat, und das ist dann die Willenszentrale, das ist der innerste Kern der Motive. Und es ist für mich möglich, dass auch der Geist ein Herz hat. Ich lasse das ein Stück weit offen. Interessanterweise ist in der Bibel, dass mehrere Dinge ein Herz haben. Es gibt zum Beispiel ein Herz der Erde, es gibt ein Herz der Meere. Und damit wird eigentlich immer zum Ausdruck gebracht, dass es sich um ein Zentrum einer Sache handelt. Man könnte theoretisch den Geist auch mit dem Herz gleichsetzen, aber ich glaube nicht so an diese These. Ich vermute eher, dass das obere zutreffend ist. Vielleicht gibt es auch etliche, die sagen, die Kombination zwischen Geist und Seele, also die schraffierte Fläche, die Geist und Seele beinhaltet, wäre das Herz. Und eine weitere Möglichkeit ist, dass das Herz quasi eine Schnittmenge von Geist und Seele ist, also ein Bereich, wo Geist und Seele quasi sich überschneiden. Ich habe das einfach mal als Möglichkeiten so aufgezeigt. Ich tendiere aber eigentlich eher auf diese Option, also auf die erste Option. Manchmal ist es auch ganz gut, wenn man in verschiedenen Optionen denkt, weil das zeigt uns auch ein Stück weit die Vielfalt des Wortes Gottes, und man hat hier auch, wenn ich mehrere Möglichkeiten sehe und dann weiter in der Bibel forsche, dann mit der Zeit merke ich plötzlich, diese Möglichkeit ist eigentlich eher unwahrscheinlich, weil vom Gesamtkontext der Bibel her müsste man das eigentlich eher so oder so anschauen. Also wichtig ist, wenn wir jetzt über die Gedanken reden, dann dürfen wir einfach auch klar sehen, das Herz spielt eine ganz zentrale Rolle bei unseren Gedanken, und ich möchte dann das auch noch in der Stunde, wenn es um das Denken und die Weisheit geht, heute Abend noch näher beleuchten, wie Herz und Gedanken zusammenhängt. Heute Morgen geht es jetzt einmal darum, von der Wichtigkeit eines ungeteilten Herzens. Das ist eigentlich jetzt das Thema, und bei diesem Thema ist es einfach auch schön zu sehen, das ungeteilte Herz ist eine große Kostbarkeit in den Augen Gottes. Wenn ein Mensch mit ganzem Herzen bei einer Sache ist, dann empfindet man ja das oft sehr bemerkenswert. Es gibt wohl kaum einen Mensch, der einen Weltmeistertitel innehat und ohne dass er zuvor mit ganzem Herzen bei der Sache war. Vor seinem Erfolg hat ein Weltmeister alle Kräfte des Geistes, der Seele und des Leibes mobilisiert, um den Weltmeistertitel zu erringen. In der Zeit vor dem entscheidenden Wettkampf hat er den Fokus auf dieses eine Ziel gerichtet, und alle Bereiche seines Lebens mussten sich diesem einen Ziel unterordnen, sonst hatte er gar keine Chance. Das bedeutete ja dann auch Verzicht, Enthaltsamkeit, hartes Training, in dem der Körper dann manchmal bis an die Grenzen der Belastbarkeit kam. In der Welt werden solche Menschen bewundert. Ob sich diese einseitige Fokussierung eines Weltmeisters auch wirklich gut auf sein Leben auswirkt, mag ich zu bezweifeln, da er seine ganzen Kräfte für einen vergänglichen Titel verwendete. Ich weiß nicht,
Wer heute noch weiß, jetzt so aus dem Kopf, das sind ja nicht mehr viele Menschen, die wissen, wer jetzt Leichtathletik-Weltmeister wurde im 100-Meter-Lauf 1968. Ja. Man kann das natürlich nachlesen und einige wissen es noch, weil sie dabei waren, aber ich sage jetzt mal, eine große Mehrheit hat das schon längst vergessen. Im weltlichen Bereich empfinde ich eine einseitige Fokussierung als eine gefährliche Ablenkung. Das Herz des Menschen wird mit einer vergänglichen Sache belegt und hat dann kaum mehr Kapazität für die wirklich entscheidenden Dinge. Währenddem die Menschen einen Weltmeistertitel oder die auf einen Weltmeistertitel hinarbeiten, von vielen bewundert werden, stoßen Menschen, die sich ganz Gott hingeben und ihm mit ungeteiltem Herzen dienen, sehr oft auf Unverständnis. Sie werden sehr schnell als zu extrem oder zu einseitig bezeichnet. Das kann man irgendwo nicht so verstehen, sagen, ja, die sind so, die wollen etwas Besonderes sein, die empfinden sich als besser als andere. Man empfindet das einfach negativ. Das ist manchmal berechtigt, manchmal aber auch nicht. Ja. Der Hass auf Jesus Christus war absolut nicht berechtigt, aber es gibt schon auch Gläubige, die, wenn sie sich in ihrem Herzen als etwas Besseres fühlen als andere, dann kommt das ja dann irgendwie auch nonverbal zum Ausdruck. Man sendet Signale aus, die man vielleicht selber nicht einmal bewusst wahrnimmt, wenn man sich über andere erhebt. Und das ist, erstens ist das vor Gott ein Gräuel, wenn wir uns überheben gegenüber anderen. Und zweitens können wir den anderen auch nicht gewinnen. Eine Wertschätzung unseres Gegenüber ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Bevor ich auf die Kostbarkeit eines ungeteilten Herzens aufmerksam machen möchte, will ich die Problematik des geteilten Herzens aufzeigen und gleich zu Beginn auch auf das tragische Ende hinweisen, das tragische Ende eines Herzens hinweisen, das bis an sein Lebensende geteilt ist. Am Ende wird jedes geteilte Herz zerrissen, was dann auch mit schweren Schmerzen verbunden ist. Und dieses Schicksal ist ja eigentlich bei genauer Überlegung die logische Folge eines geteilten Herzens. Das Herz hängt an zwei oder mehreren Dingen oder Personen. Es hat zwei oder mehrere Ziele gleichzeitig. Wenn ich das Ziel Frankfurt habe und das Ziel Basel von hier aus, dann kann es sein, dass ich dann halt zuerst nach Frankfurt gehe und nachher nach Basel. Wenn ich aber eigentlich als Endziel Basel habe und Frankfurt ist nur ein Ziel, das ich mir selber gesetzt habe, dann mache ich natürlich einen großen Umweg. Und so läuft es eigentlich auch im Leben. Wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, und vielleicht haben Sie sich auch schon Gedanken gemacht, was ist mein persönliches Lebensziel? Was ist mein Lebensziel? Ich sage manchmal den jungen Teenagern, überlegt euch mal, was ihr, wenn ihr jetzt schon auf dem Sterbebett liegen würdet, ja, das könnt ihr euch jetzt alle noch nicht vorstellen, ihr seid noch jung, ihr habt das Leben vor euch, aber überlegt euch mal, wenn ihr jetzt auf dem Sterbebett liegen würdet als 85-Jähriger, was würdet ihr gerne rückblickend von eurem Leben sagen? Wäre es euch, wenn ihr auf dem Sterbebett liegen würdet, wäre es euch wichtig, dass ihr einen Mercedes in der Garage habt? Dass ihr eine Villa besitzt, dass ihr vielleicht einen Professorentitel innehattet. Was wäre euch dann wichtig? Was würdet ihr gerne dann von eurem Leben sagen? Und meine Antwort in Bezug auf mein Leben, für mich wäre es am erfüllendsten, wenn ich zur Verherrlichung meines himmlischen Vaters hätte leben können und auch aus der Liebe heraus zu Gott und zu den Mitmenschen, dass ich sagen kann, ich durfte für andere Menschen ein Segen werden, ich durfte, der Herr hat es in mir bewirkt, dass ich einfach aus der Liebe heraus leben durfte. Das wäre für mich das Schönste, ja, zum Sterben. Und was ich beruflich geleistet habe und was ich mir alles materiell leisten konnte, das wäre für mich absolut unwichtig. Ob ich jetzt ja, irgendwelchen Luxus mir gönnen konnte oder nicht, wäre für mich absolut nicht entscheidend. Und wenn man natürlich, ich sage jetzt mal, dieses Endziel hat, und vielleicht habt ihr ein anderes Endziel, aber wenn ihr dieses Endziel habt, ich möchte einfach zur Verherrlichung meines Gottes leben und auch aus der Liebe heraus, und dann aber Zwischenziele habt, wo ihr sagt, ja, da geht es jetzt um meine eigene Ehre, ich möchte, dass ich möglichst viel Anerkennung und Wertschätzung innerhalb der Gemeinde oder meines Vereins habe oder meines Freundeskreises, dann steuert ihr ein Zwischenziel an, das garantiert einen Umweg zur Folge hat. Also wenn das Endziel die Liebe ist und ihr strebt auf dieses Ziel zu, aber gleichzeitig wollt ihr die eigene Ehre, dass die auch möglichst gut kommt, dann habt ihr hier ein anderes Ziel aufgebaut und dann bedeutet das dieser Weg. Und man kann sich darum überlegen, was ist mein Endziel und unterordnen sich meine Zwischenziele diesem Endziel? Also, wenn ich geldliebend bin und das Endziel Liebe aus reinem Herzen habe, wie das auch die Bibel formuliert, dann habe ich ein Ziel da irgendwo platziert und dann mache ich natürlich einen gewaltigen Umweg. Ein Herz, das nicht nur Jesus Christus als Ziel vor Augen hat, sondern auch noch der eigene Erfolg, ist ein geteiltes Herz. Christen, die mit ungeteiltem Herzen dem Herrn dienen, können durchaus auch beruflichen Erfolg haben. Der Unterschied liegt darin, ob man in allem nur dem Herrn dienen will oder ob man auch noch erfolgreich werden will. Was ist der Unterschied? Wenn ich jetzt sage, ich will meine Arbeit richtig machen, ich will mich bemühen in meiner Firma, ich möchte ja meine Arbeit gut machen, aber ich will in allem in erster Linie dem Herrn dienen. Ich möchte zu seiner Ehre leben, auch wenn ich in der Firma zuverlässig bin, wenn ich meine Arbeit gut mache, möchte ich das zur Ehre des Herrn machen. Dann kann es sein, dass ich in diesem absolut erfolgreich werde in der Firma, dass ich vielleicht sogar Konzernmanager werde. Ja, das kann durchaus sein. Aber das ist etwas anderes, als wenn ich sage, ich will um jeden Preis an die Spitze des Konzerns. Dann, das ist was anderes. Also, das ist ja mit dem Reichsein genau das Gleiche. Paulus macht darauf deutlich, dass es reiche Gläubige gibt, die freigebig sein sollen. Und das Reichsein als solches ist absolut keine Sünde. Aber Paulus warnt eindringlich davor, reich werden zu wollen. Das ist nämlich sehr gefährlich. Also das Reichsein als solches ist nicht das Problem, wenn man nicht sein Herz an den Reichtum hängt, wenn man auch freigebig sein kann. Aber wenn man reich werden will, dann hat man ein Problem. In 1. Timotheus 6, 9 bis 10 schreibt der Apostel, denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Untergang. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Geldgier. Wir dürfen Geld besitzen und die einen von uns haben mehr Geld auf dem Konto und andere weniger. Wenn wir unser Herz nicht ans Geld hängen, dann ist das okay, und wenn wir auch bereit sind, freigebig zu sein, ist das gut. Aber wenn wir das Geld lieben, dann haben wir ein echtes geistliches Problem. Also bei Gott ist eigentlich entscheidend, was ich will. Und wenn ich nur ihm dienen will, dann habe ich ein ungeteiltes Herz. Ganz unabhängig davon, ob ich das auch kann. David hatte ein ungeteiltes Herz, so steht es in der Bibel, aber er hat, ich sage jetzt mal, wegen dem nicht perfekt leben können. Er hat gravierende Fehler gemacht. Wenn ich sowohl Gottes als auch meine Ehre suche, dann habe ich ein geteiltes Herz. Wenn ich Gott dienen will und gleichzeitig reich werden will, dann habe ich ein geteiltes Herz. Noch einmal, es geht hier nicht darum, ob man reich ist oder nicht reich, sondern ob ich reich werden will. Das ist das Entscheidende, was eben negativ ist. Wenn ich Jesus Christus gehorchen will und parallel dazu meinen Willen haben möchte, dann habe ich ein geteiltes Herz. Wenn ich auf den Heiligen Geist hören will, aber das Wort Gottes nicht wirklich beachte und bewahre, das Bewahren des Wortes Gottes ist ganz wichtig, dann ist mein Herz nicht ungeteilt. Wenn das Herz Gottes und dem Wenn das Herz Gott und dem Mammon dienen will und sich nicht freiwillig vom Mammon löst, wird es früher oder später auseinandergerissen. Und das heißt, dass man immer mehr beginnt, den einen zu lieben und den anderen zu hassen. Wer der Geldliebe keine klare Absage macht, wird vom Mammon immer mehr umgarnt und wird Gott immer weniger dienen können. Dies hat dann langfristig zur Folge, dass ein solches Herz irgendwann einmal in einen Gerichtsprozess hineinkommt, wo er dann auf schmerzhafte Art und Weise vom Mammon gelöst wird. Ich denke, die meisten kennen die diesbezügliche Aussage unseres Herrn Jesus. Er sagt in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Das Volk Israel hatte oft ein geteiltes Herz. Die Propheten mussten immer wieder darauf aufmerksam machen. Als Elia auf dem Horeb war und zum Volk sprach, es ging ja darum, wer ist jetzt der richtige Gott? Und das Volk Israel hat ja auch sehr oft auch anderen Göttern gedient. Da sagt Elia, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist's aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Ja, das ist interessant. Hat nichts geantwortet. Wandelt doch dem Richtigen nach. Die Israeliten wollten einerseits den Gott Israels, Yahweh, nicht ganz ausblenden, weil sie vielleicht auch gesehen haben, dass dieser Gott durch die Propheten etliche Wunder bewirkte. Vermutlich war die Angst davor, den Zorn Yahwehs auf sich zu laden, wenn man ihn ganz auf die Seite schieben würde. Auf der anderen Seite war Baal, der Götze, auch ganz interessant. Hier gab es mehr sexuelle Freiheit und die Lustbefriedigung hatte hier einen größeren Stellenwert. Ich möchte eine kurze Klammer auftun in Bezug auf die Götzen. Die Götzen sind nicht einfach nur irgendwelche Skulpturen, die man dann angebetet haben hat, das war die äußere Erscheinung. Hinter den Götzen stehen Geistesmächte. Für mich ist Allah nicht ein Hirngespinst Mohammeds, sondern ein Engelfürst. Einer, der ganz große Macht hat. Und mich persönlich würde es auch nicht erstaunen, wenn ein Muslim ein übernatürliches Wunder vollbringen könnte. Das wäre für mich nicht überraschend. So ein ähnliches Beispiel finden wir ja auch bei Mose. Mose war ja vor dem Pharao, hat seinen Holzstab in eine Schlange verwandelt und Pharao war da eigentlich nicht groß beeindruckt. Er hat seine Okkultisten kommen lassen und die haben auch ihre Stäbe hingeworfen und sie wurden zu Schlangen. Das heißt, die Okkultisten, die Zauberer Ägyptens hatten Beziehungen zu Geistesmächten, die auch sehr vieles bewirken konnten. Unter anderem eben auch übernatürliche Wunder, wie zum Beispiel einen Holzstab in eine Schlange zu verwandeln. Wir müssen erkennen, dass gerade hinter diesen anderen Religionen, anderen Philosophien, hinter dem Götzendienst stehen Geistesmächte, die durchaus auch große Dinge bewirken können, aber mit denen sollten wir absolut keinen Kontakt aufnehmen und uns auch nicht darauf einlassen. Ja? Ja, 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 ja. Also ist für mich ein Engelfürst von unten und ich denke, er ist auch von Satan inspiriert. Das kann man auch an verschiedenen Stellen sehen. Johannes schreibt ja, der Geist des Antichrist ist ja der, der behauptet, dass eben Gott keinen Sohn hat. Und das ist ja im Koran ganz eindeutig auch so beschrieben. Also, vielleicht konnte man den Anforderungen Baals auch besser genügen. Wie dem auch sei, das Volk wollte sich von keinem Gott so richtig lösen. Als das Volk auf dem Karmel das Wunder Gottes sah, haben sie gesagt, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Trotz dieses eindeutigen Sieges hatte Elia kurze Zeit später den Eindruck, ganz allein übrig geblieben zu sein. Gott konnte ihn etwas beruhigen, indem er sagte, und ich will übrig lassen 7000 in Israel, die alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Also Gott hat gesehen, es sind noch 7000 andere da, die hat Elia nicht wahrgenommen. Er dachte, ich bin ganz alleine, ja, keiner in Israel ist, alles nur Untreue, 100%, nein, nicht 100%, 7000 sind noch da. Der Gottesbeweis, den Elia auf dem Berg Karmel brachte, hat nicht zu einer nationalen Umkehr geführt. Es war nicht so, dass danach das Volk Israel seinem Gott treu gedient hat. Die Geschichtserfahrung aus der Bibel zeigt in der Regel, aber keine Regel ohne Ausnahme, dass geteilte Herzen durch Wunder nicht treu werden. Das ist ja manchmal die irrige Vorstellung von Christen, wenn wir zum Beispiel in unserer Gemeinde das Wunder einer Totenauferstehung hätten, dann würden alle daran glauben, wir vertreten die Wahrheit. In der Bibel gibt es zwei Epochen, wo es ganz viele Wunder gab. Die erste Epoche war bei Mose, beim Auszug aus Ägypten, da gab es ein Wunder nach dem anderen. Die zweite Epoche, also da muss man klar sagen, die Propheten haben nur vereinzelte Wunder gemacht, das waren nur punktuell. Und die zweite Epoche war natürlich bei unserem Herrn Jesus Christus. Da kam es auch zu ganz vielen Wundern. Und das Interessante ist, in beiden Epochen, beide haben nicht dazu geführt, dass es zu einer nationalen Umkehr kam. Warum? Die geteilten Herzen begehren immer noch mehr Wunder. Also wenn sie einige Wunder sehen und wenn sie geteilt sind, dann wollen sie immer noch mehr Wunder, um den Gott zu finden, der alle ihre Wünsche befriedigt. Also das ist ja auch heute oft das Problem, dass Christen den Gott finden wollen, der alle ihre Wünsche befriedigt. Aber wenn Gott dann uns einen schmerzhaften Weg durch den Zerbruch führt, dann steht man dann schnell einmal in der Gefahr, Moment mal, also so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich habe mir vorgestellt, wenn ich mich zu Gott bekehre, dann ist nur noch Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann habe ich einen Gott, der will, dass es mir gut geht, der will, dass ich immer glücklich bin und zufrieden bin und der muss mich mit allem bedienen. Aber wenn der mich in eine Erziehungsschule hineinnimmt, das passt mir nicht. Wenn der allmächtige Gott solche Menschen in eine schmerzhafte Erziehungsschule hineinnehmen möchte, dann haben sie keine Lust mehr, diesem Gott treu zu dienen. In der Geschichte Israels gab es immer wieder Könige, die taten das, was recht war in den Augen Gottes. Aber bei ihnen steht noch eine seltsame Randbemerkung. Da steht, er tat, was recht war in den Augen des Herrn, aber die Höhen wichen nicht. Was hat es jetzt damit zu tun? Also als ich diese Bemerkung so das erste Mal realisierte, hat mich das außerordentlich bewegt und erschüttert. Da sage ich, da waren Männer, Könige, die taten, was recht war in den Augen Gottes, aber da ist noch so ein kleiner Makel, ja, die Höhen wichen nicht. Diese Könige waren also ganz okay, bis auf diesen Makel, dass die Höhen nicht wichen. Sie dienten Gott, diese Könige, aber aus irgendwelchen Gründen hatten sie nicht die Kraft, die Höhen, wo das Volk die Götzen anbetete, zu beseitigen. Früher hat man oft Kuppen genommen, also Hügelkuppen, hat da oben einen Altar errichtet und auf diesem Altar, da hat man dann einen Gott gestellt oder so und hat da, oder hat einem Gott geopfert. Und das war eine Praxis, die in Israel immer wieder getan wurde. Man hat immer wieder diese Höhen gehabt und die blieben auch und das Volk zog immer wieder dahin und hat dann einen Götzen angebetet. Ursprünglich hat man auch auf Höhen Altäre aufgerichtet für Jahwe. Also es war nicht so, dass die Höhen immer negativ belegt waren. Als es noch keinen Tempel in Jerusalem gab, hat man die Höhen auch benutzt, um dem Herrn zu opfern. Und bei mir kam natürlich die Frage, wenn bei diesen Königen die Höhen das Problem waren, kam die Frage, was sind die Höhen meines Lebens? Habe ich in meinem Leben auch Höhen? Letztlich wurde mir klar, dass alles zu einer Höhe werden kann, wenn es in unserem Leben eine höhere Priorität als Gott hat. Wenn unser Reichtum einen größeren Stellenwert hat als die Nachfolge Jesu, dann ist unser Reichtum eine Höhe geworden. Wenn unsere Gesundheit wichtiger ist als die Liebe zu Gott, dann ist unsere Gesundheit zur Höhe geworden. Ist ja so, die Liebe zu Gott war für Hiob wichtiger als seine Gesundheit. Und weil die Liebe zu Gott für ihn wichtiger war, konnte er in seinen Krankheitstagen sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er hatte am Glauben festgehalten, obwohl es ihm total schlecht ging und obwohl er eigentlich nicht wusste, warum er so schwer leiden musste. Er konnte sich das nicht erklären. Er hat überlegt, ich finde jetzt keine so schwerwiegende Sünde, dass ich sagen kann, das rechtfertigt das, dass ich alle meine Kinder verloren habe, meinen Reichtum verloren habe und am Ende noch meine ganze Gesundheit. Ich finde keinen Grund. Und es war auch nicht der Grund einer Sünde. Das wissen wir aus dem Buch Hiob. Und das Einmalige war, die Liebe Hiobs zu Gott war so groß, dass er an seinem Gott festhielt, trotz seiner Krankheit. Wenn uns der Blick in die Welt wichtiger geworden ist, zum Beispiel durch das Fernsehen, Internet, durch die Medien, als der Blick auf Jesus Christus und sein Wort, dann ist das Fernsehen und das Internet zu einer unserer Höhen geworden. Wenn das Diskutieren einen höheren Stellenwert hat als die Zwiesprache mit Gott, dann ist die Diskussion zu einer Höhe geworden. Wenn unser Hobby und unsere Vergnügungen wichtiger geworden sind als das Gott dienen, dann sind diese Dinge unsere Höhen geworden. Wenn die Weisheiten der Engel und der Philosophie vor die Weisheit Gottes gestellt werden, dann haben wir auch hier eine Höhe errichtet. Und wenn jemand anders anbetet als den Gott der Bibel, dann hat er eine Höhe im alttestlichen Sinn errichtet. So wie es Könige gab, die Gott gefallen haben, bei denen aber die Höhen nicht wichen, so besteht auch bei uns Christen die Gefahr, dass wir zwar dem Herrn nachfolgen und ihn lieben, aber trotzdem gewisse Höhen in unserem Leben dulden, so dass sie eben nicht weichen, diese Höhen. Und diese Höhen können uns dann eben zum Verhängnis werden. Vermutlich bewirken sie auch, dass wir geistlich schläfrig werden und dabei die notwendige Bereitschaft für die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus verlieren. Das ungeteilte Herz ist in den Augen Gottes eine absolute Köstlichkeit. Das ungeteilte Herz möchte in allen Bereichen des Lebens dem Herrn die höchste Priorität geben. In allen Bereichen soll der Herr die höchste Priorität haben. Wir Christen räumen unserem Gott vermutlich in etlichen Bereichen oberste Priorität ein, aber die meisten Gläubigen haben einen oder mehrere Bereiche, wo Jesus nicht an erster Stelle sitzt. Unser geliebter Herr will genau diesen Bereich von uns haben. Es gibt ganz wesentliche Bereiche unseres Lebens und weniger wichtigere Bereiche. Dann aber auch die nebensächlichen Dinge oder zumindest die Dinge, die wir als unwichtig einstufen. Aber auch diese Dinge möchte unser Herr. Deshalb die Fragen: Steht Jesus in allen Bereichen an erster Stelle? Beziehen wir unseren Herrn in alle unsere Entscheidungen mit ein? Es ist natürlich klar, ich frage oft nach dem Willen Gottes in irgendeiner Sache und ich bekomme dann keinen Zettel vom Himmel, ich bekomme keine Stimme, wo der Herr mir sagt, tu dies oder tu jenes. Manchmal ist es einfach so, dass wir auch eine Entscheidung fällen dürfen, ohne jetzt eine klare Antwort von Gott bekommen zu haben. Aber trotzdem finde ich die Grundhaltung, Herr, ich möchte das tun, was du möchtest. Und ich frage dich, was ist jetzt mein Weg? Soll ich diese oder jene Entscheidung fällen? Diese Grundhaltung, ihn zu fragen in allen Bereichen des Lebens, die finde ich gut. Ja. Aber wir dürfen nicht die Erwartung haben, dass Gott überall klar sagt, mach jetzt das oder mach dies oder mach jenes, sondern manchmal dürfen wir einfach auch im Gebet Dinge bewegen und dann wird uns vielleicht das eine oder andere auch ein bisschen klar. Also immer die Frage, steht Jesus in allen Bereichen an erster Stelle? Unsere Beziehung zum himmlischen Vater, zur Gemeinde, zum Partner, zur Familie, zu den Freunden, zu den Nachbarn, zu den Mitarbeitern, ja, zu allen Menschen, haben wir hier in diesen verschiedenen Beziehungen Jesus an erste Stelle gesetzt. Aber es geht nicht nur um Beziehungen, nicht nur die Beziehungen müssen die richtige Priorität haben, sondern auch die anderen Bereiche des Lebens. Wie ist es in meinem Beruf, in meiner Karriere, bezüglich meiner eigenen Ehre, bezüglich des Vermögens, des Geldes, der Freizeit, Urlaub? Manchmal haben wir das Gefühl, ja, Urlaub ist meine Privatsache. Gott gönnt uns durchaus einen schönen, erholsamen Urlaub, das ist gar keine Frage. Aber es ist trotzdem wertvoll, wenn wir auch über unseren Urlaub mit Gott, ja, ins Gespräch kommen. Gibt es einen Bereich, wo wir Jesus nicht reinlassen, wo er nichts zu sagen hat, wo wir selber entscheiden wollen? Diese Frage kann letztlich nur jeder für sich selbst beantworten. Die Christen haben manchmal Angst davor, jeden Bereich dem Herrn auszuliefern, weil sie der irrigen Meinung sind, dass man dann gar nichts mehr genießen darf und dass uns der Herr nichts gönnen würde. Und aus dieser unbegründeten Angst wollen sie zum Beispiel nicht, dass der Herr bei der Urlaubsplanung das letzte Wort hat. Man befürchtet vielleicht unbewusst, dass der Herr uns in jeder Urlaubswoche in einen Missions- oder Evangelisationseinsatz schickt, so dass dann keinen Erholungsurlaub mehr übrig bleibt. Ich darf an dieser Stelle sagen, dass der Herr uns ganz individuell führt. Jahrelang hatte ich etwa die Hälfte meines Urlaubs für die Durchführung einer Bibelfreizeit in den Schweizer Bergen geopfert. Und nach diesen Wochen war ich manchmal total erschöpft. Ja, das war sehr anstrengend. Wir hatten da für 3-4 Wochen hatten wir ein Hotel gemietet, das wir dann selber mit Jugendlichen betrieben haben. Und das war organisatorisch, kostete sehr viel Kraft, aber auch generell, da waren oft 130 bis 150 Leute da. Und das kostete sehr viel Kraft und eigentlich war das mein Urlaub, aber ich habe den geopfert und am Ende dieses Urlaubs war ich noch mehr erledigt als vorher. Aber der Herr hat mir dann auch sehr schnell wieder eine gute Erholung geschenkt. Was wir dann aber auch gemacht haben, im Herbst bin ich mit meiner lieben Frau, mit meinen Kindern dann 2 Wochen in Badeurlaub ans Meer. Ja. Und da haben wir dann wirklich einfach nur genossen. Ich habe dann mit meinen Kindern morgens eine Bibelandacht gemacht und das war auch immer etwas ganz Köstliches. Und ich würde heute sowohl die Freizeit wieder machen, als auch meinen Familienurlaub mit den Kindern. Der war nämlich auch sehr wichtig und wertvoll. Also hier führt der Herr individuell. Ich kenne einen lieben Bruder, der bereits heimgegangen ist und der benutzte seinen Urlaub dafür, nach Rumänien zu reisen, um dort Gemeinden und Glaubensgeschwister zu besuchen. Und dabei war er ihnen natürlich auch behilflich. Er bezeugte, dass er nach diesen Reisen manchmal erholter nach Hause kam, als wenn er irgendwo einen Badeurlaub genoss. Das fand ich schon auch sehr beachtlich, dass wenn man im Dienst des Herrn steht, gibt es natürlich Situationen, wo man nachher total erschöpft ist, erledigt ist, aber es gibt auch Situationen, wo einem der Herr wirklich auch Erholung schenkt. Also unser Herr gönnt uns durchaus Schönes, Angenehmes und er gönnt uns auch Genuss, aber trotzdem sollten wir ihm Gehorchen legen, wenn er uns etwas aufs Herz legt. Das ungeteilte Herz will nur Jesus dienen, es will nur ihn anschauen, es will nur ihm vertrauen. Es hat nur ein Ziel und das ist Gott. Die Welt würde dies als zu einseitig und zu extrem taxieren. Sie sagt uns immer wieder, wie wertvoll die religiöse und philosophische Vielfalt sei. Die Welt macht uns weiß, dass wir aus der geistlichen Vielfalt das Gute herausnehmen können und deshalb reicher werden, als wenn wir uns nur auf die Bibel ausrichten. Ich studiere jetzt seit 37 Jahren die Bibel. Und je mehr ich in die Bibel hineinkomme, desto mehr staune ich über diesen Reichtum und desto mehr wird mir auch klar, dass ich nur einen kleinen Teil vom Wort Gottes verstanden habe. Ich möchte hier schließen